ARD Sounds.
Die Gruppe unter 25, das sind junge Menschen, die an den Arbeitsmarkt geführt werden sollen. Das haben mir auch Teilnehmende gesagt, dass sie die Struktur verloren haben, dass sie im Prinzip in den Tag hineingelebt haben und lange ausgeschlafen haben.
Das sind ja schon harte Konsequenzen auch, also da gibt es ja Druck auf die jungen Arbeitslosen.
Da muss ich jetzt aus meiner Sicht sagen, wenn ich eine Meinung äußere, wenn Leute das System ausnutzen und auf Kosten der Allgemeinheit nicht zur Arbeit gehen und Bürgergeld kassieren, da kann ich doch nichts Schlechtes daran finden, dass sie dieses Geld nicht mehr bekommen.
Immer wieder stehen sie im Fokus von Debatten. Bürgergeld bzw. ab Juli dann Grundsicherungsempfänger. Etwas mehr als 5 Millionen gibt es, rund 3,8 Millionen davon sind erwerbsfähig. Faul seien sie, heißt es oft, bekämen das Geld fürs Nichtstun und strengten sich nicht an. Gut 40 Milliarden Euro gab der Bund 2025 für Bürgergeld und damit verbundene Leistungen aus. In Nordhausen in Thüringen gibt es nun ein Projekt, das von jungen Leistungsempfängern eine Gegenleistung fordert. Seit einem knappen halben Jahr läuft es und angesehen hat sich das mein Kollege Knut Fetten. Hallo Knut.
Hallo Cecilia.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Alle 14 Tage montags gibt es eine neue Folge in ARD Sounds. Wenn Sie uns abonnieren, dann verpassen Sie keine der neuen Folgen. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Knut, bevor wir ins Gespräch starten, würde ich sagen, wir nehmen die Hörerinnen und Hörer gleich mal mit auf die Reise, die du gemacht hast, nach Nordhausen. Das hört sich nämlich so an, wenn junge Arbeitslose dort nicht zu der für sie verpflichtenden gemeinnützigen Arbeit erscheinen.
Guten Morgen, öffnen Sie bitte die Tür.
Hallo, guten Morgen. Wir wollten wieder zu David.
Morgen, wollen Sie mitfahren?
Guten Morgen, Pascal, was ist los?
Ja, und dann stehen da zwei Beamte vor der Tür, Knut, in Uniform und ein Sozialarbeiter, also die kommen zu dritt und die holen die Leute zur Arbeit ab, kann man das so sagen?
Jein, das Ganze ist ein Angebot. Ich schildere mal das Prozedere. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Teilnehmenden. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Begleitung gemacht habe, waren es 25 Personen. Und am Morgen wird geschaut, wer gekommen ist, ob es Krankmeldungen gibt und wer unentschuldigt nicht gekommen ist. Und diese Personen kommen auf eine Liste, die dann von den drei von dir erwähnten Personen abgefahren werden. Das sind also zwei Vollzugsbeamte und ein Sozialarbeiter, die dann zu dritt diese Adressen aufsuchen und dort versuchen, mit den Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen. Im besten Fall treffen sie jemanden an und können dann fragen, warum er oder sie nicht gekommen sind.
Denn eigentlich, nochmal Nachfrage, müssten die morgens um 7 an der ihnen zugewiesenen Arbeitsstelle sein?
Genau, also es gibt einen Passus, dass Arbeitslosengeld 2-Bezieher, also Bürgergeldbezieher, verpflichtend zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen werden können. Und im Fall Nordhausen hat man sich die spezielle Gruppe der unter 25-Jährigen rausgesucht. Also die, die erwerbsfähig sind, die arbeiten können, wurden eingeladen und ab dem Zeitpunkt ist es dann auch verpflichtend.
Aha, das heißt, Sie wurden erstmal gefragt, ob Sie mitmachen wollen oder war klar, Sie müssen von Anfang an mitmachen?
Also es ist verpflichtend. Insofern kann eine Ablehnung, ein Nicht-Mitwirken dazu führen, dass Sanktionen ergehen. Und da ist ja in der Regel davon auszugehen, dass die Personen im Bürgergeld kein Interesse daran haben, weniger Geld zu bekommen. Denn das, was sie bekommen, also das können wir ja offen so sagen, das ist ja nicht viel.
Reden wir später nochmal drüber, wie hoch eigentlich die Sätze sind und auch wie die Sanktionen sind. Ich möchte gerne auch erst nochmal Hörerinnen und Hörern zeigen, wie das ist, wenn die vor der Tür stehen. Wir haben ja schon einen kleinen Ausschnitt gehört, aber ich würde gerne nochmal Ausschnitte Spielen aus deinem MDR-Exactly-Film, den findet man übrigens in der ARD-Mediathek und auf YouTube unter dem Titel Jobcenter greift durch, Arbeitspflicht für Arbeitslose.
Guten Morgen,
Pascal,
was ist los?
Was ist denn schon wieder? Ich wollte gerade schreiben,
zum Arzt.
Ja, aber was haben wir beim letzten Mal gesagt? Wo ist im 7-Schein zu haben?
Ja.
Und Krankenschein. Und das ist aber nicht erst 3 Tage später. Nur ich muss die Krankenschein gar nicht abgeben.
Ja.
Weil sie es von mir jedes Mal umsonst gern.
Ja.
Ja. Jedes Mal, wenn du voll im Besteck.
Richtig, und das ist nicht gut.
Ja.
Dann gehst du zum Arzt jetzt.
Und dann gleich.
Was meinst du, wann bringst du Krankenschein?
Heute spätestens morgen Abend.
Heute noch? Bis 16 Uhr sind wir da.
Mach klar.
Was heißt denn eigentlich volles Besteck, Knut?
Ja, das ist ein Zitat aus der Szene, die sich bei einer der Personen abgespielt hat, die an dem Morgen nicht gekommen ist. Dann um kurz nach 8 sind die 3 Personen vor seiner Tür aufgetaucht. Pascal hat geöffnet und er hat auch Rede und Antwort gestanden. Das heißt, es hat einen Dialog gegeben zwischen den 4 Personen, den wir auch mitzeichnen durften. Also Pascal hat uns ausdrücklich erlaubt, ihn auch zu filmen und das auch auszustrahlen, falls die Frage kommen sollte. Und in dieser Situation, sagt Sandra Hesse, da müssen wir ja immer mit vollem Besteck kommen. Das ist eine Ausdrucksweise, dass sie halt komplett in der Besetzung alle 3 Personen kommen. Sie müssen vorfahren, sie müssen sich diese Zeit nehmen und sie müssen auch den Dialog mit der jeweiligen Person. Das steckt hinter dem Ausdruck, wir kommen mit vollem Besteck. Es macht so ein bisschen auch die Person aufmerksam, dass er natürlich dadurch, dass er unentschuldigt nicht gekommen ist und eigentlich verpflichtend arbeiten sollte, dass er in dem Fall etwas auslöst, was andere Leute beschäftigt, das auch natürlich Personal bindet und auch uns alle Geld kostet.
Du hast gerade gesagt, im Film kann man diese Szene sehen. Der Pascal hat auch erlaubt, dass er gedreht wird und dass es auch ausgestrahlt wird. Und du hast auch mit ihm nochmal gesprochen und hast ihn gefragt zu seiner Befindlichkeit und zum Projekt insgesamt. Und auch das hören wir uns gleich nochmal an.
Also Sie haben was?
Mir ist also allgemein so schwindlig. Mir geht allgemein nicht.
Heute ist Montag, da bleiben Sie dann lieber hier.
Nee, daran liegt es nicht.
Daran liegt es nicht.
Nee.
Und wie finden Sie die Maßnahme insgesamt?
Eigentlich ganz gut. So, die Arbeit macht mir Spaß da, aber nur zurzeit kann ich nicht hingehen.
Nach dem, was du da erlebt hast, du bist ja mit den 2 Vollzugsbeamten, mit Sandra Hesse und Lars Gärtner unterwegs gewesen und mit dem Sozialarbeiter Marco Engelhardt. Ist Pascal, 23 Jahre alt, ist das ein typischer Fall gewesen an diesem Tag oder für diese Gruppe?
Also erstmal, wenn man die Gruppe anschaut, er ist wie alle anderen unter 25. Er hat keine Ausbildung. Das ist auch kein Sonderfall. Wenn wir in die Statistiken bundesweit hineinschauen, dann sind es bei den jugendlichen Arbeitslosen 3/4, also 75%, haben keine Ausbildung. Das ist eines der Kernprobleme, auf das man immer wieder stößt. Es sind natürlich dann insgesamt 68 Teilnehmende, die in der Maßnahme gewesen sind oder immer noch sind. Und jetzt sind das einzelne Biografien. Darauf würde ich schon auch Wert legen, dass jede Person im Prinzip einen anderen Hintergrund haben muss. Das ist ja völlig logisch. Und bei Pascal, er hat mir so ein bisschen erzählt, dass er verschiedene Beschäftigungen hatte. Ich erinnere mich an Sicherheitsdienst, Grünschnitt. Er hat auch betont, dass er gerne draußen arbeiten würde, ist aber in der Werkstatt beschäftigt gewesen in der Maßnahme. Inzwischen hat er ja die Maßnahme verlassen, weil die Mitwirkung bei ihm nicht mehr ausreichend war. Also Pascal hat nie wirklich den Anschluss an den Arbeitsmarkt gefunden. Er sagt, dass er die Maßnahmen gut findet. Und auf der anderen Seite hat er mir dann, oder ich erzähle mal die gesamte Geschichte. Ich habe zunächst an dem Tag, als wir ihn kennengelernt haben, mit ihm direkt und mit laufender Kamera gesprochen. Ich habe mir aber dann auch noch mal zweimal Zeit genommen und bin noch mal ohne Kamera hingegangen, weil dann die Personen auch manchmal mehr erzählen, wenn die Kamera nicht läuft. Und da hat er mir noch ein paar andere persönliche Hintergründe erzählt, die ein bisschen deutlicher machen, dass er in einer schwierigen Lage steckt. Ich würde es erstmal so sagen, ohne dass ich die persönlichen Hintergründe konkret benenne. Was ich aber sagen darf, und das hat er mir auch ausdrücklich erlaubt, er befindet sich in einer Bedarfsgemeinschaft. Das heißt, er lebt mit seinem Vater zusammen und sie sind gemeinsam quasi im Bürgergeld veranlagt.
Und das hat dann auch Auswirkungen auf beide, wenn er an dieser Maßnahme nicht teilnimmt.
Das hat Auswirkungen für beide, weil sie kriegen natürlich einen anderen Satz, als wenn sie allein leben würden. Das heißt, es geht ja darum, dass die Wohnung bezahlt wird und es geht darum, dass das Bürgergeld für die beiden gezahlt wird. Und da Pascal oft nicht gekommen ist, hat er eine Sanktion erlitten. Das heißt, das Geld, das die beiden bekommen, ist weniger geworden. Ich gehe mal davon aus, dass das 10% waren. Sie sagten mir, also ich habe auch mit dem Vater gesprochen, sie sagten mir, dass sie 50 Euro weniger bekommen.
Das Projekt, worüber wir sprechen, das gibt es seit November 2025 und bedeutet junge Arbeitslose unter 25 ohne abgeschlossene Ausbildung können verpflichtet werden, gemeinnützige Arbeit zu leisten. Gab da auch relativ viel medialen Rummel, als es gestartet ist, weil das schon relativ einzigartig ist in Deutschland. Wir sprechen später noch über ein Projekt, das so ähnlich ist, aber eben doch auch wieder anders, mit einer großen Bandbreite zwischen Zustimmung und auch Ablehnung. Nochmal, Knut, wie genau funktioniert das? Erstens, sind das alle unter 25-Jährigen ohne Ausbildung langzeitarbeitslos in diesem doch ja eher kleinen Landkreis Nordhausen? Und ist das auf eine bestimmte Zeit begrenzt, also auf ein Jahr? Oder müssen die theoretisch sozusagen immer diese Arbeit leisten? Und wie viel müssen sie überhaupt machen?
Naja, also wir wissen jetzt, Stand April haben wir eine Bilanz bekommen von dem Landkreis. Daraus ist ersichtlich, dass inzwischen 68 Teilnehmende in der Maßnahme gewesen sind, entweder ausgeschieden oder heute noch drin. Es sind 25 aktuell in der Maßnahme immer noch drin. Das heißt, 43 sind ausgeschieden, aus unterschiedlichen Gründen.
Wurden die rausgeschmissen?
Sie sind ausgeschieden, sag ich mal. Es ist natürlich schon so, dass man schaut, hat das eigentlich Sinn?
Ist das Projekt begrenzt?
Also es ist zeitlich auch begrenzt, also da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, dass die normale Periode der Maßnahme ein halbes Jahr ist. Wenn man aber sieht, dass es keinen Sinn macht, dass der Widerstand einfach zu groß ist oder es gibt auch Personen, die aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden. Deswegen ist es auch erklärbar, dass insgesamt 68 Personen entweder derzeit in der Maßnahme sind oder die Maßnahme abgeschlossen haben. Welche Gründe dazu geführt haben, dass sie nicht mehr drin sind, die sind unterschiedlich.
Und was müssen die jetzt eigentlich machen?
Also es gibt erstmal diese drei Werkstätten. Der Träger der Maßnahme ist ein Verein, der Horizont heißt. Die haben drei Werkstätten, in denen werden einfache Arbeiten durchgeführt, zum Beispiel Holzarbeiten. Es wurden Bauwagen repariert, als wir vor Ort gewesen sind. Es gibt aber auch Beschäftigungen, die sich draußen abspielen, dass man Wege richtet, dass man an Brücken arbeitet. Also unterschiedliche Beschäftigungen. Man kann sich es aber vorstellen wie ein Praktikum, denn diese Beschäftigungen sollen ja keine wirkliche Arbeit wegnehmen auf dem Arbeitsmarkt.
Aber es ist auch im Prinzip so ein bisschen was wie die frühere 1-Euro-Maßnahme.
Genau. Das ist ja auch die Bezahlung pro Stunde. Die Teilnehmenden kriegen pro Stunde 1 Euro für ihren Aufwand, den sie an dem Tag haben. Davon können sie sich vielleicht eine kleine Verpflegung leisten. Es ist ein Zubrot zu dem, was sie als Bürgergeld bekommen.
Und warum hat man sich denn jetzt in Nordhausen ausgerechnet die Gruppe der unter 25-Jährigen rausgesucht, Knut?
Das ist jetzt nichts Besonderes. Also die Gruppe unter 25 sind, wenn man den Arbeitsmarkt betrachtet, bei den Jobcentern zum Beispiel eine Gruppe, auf die ein Augenmerk gerichtet wird. Warum? Das sind junge Menschen, die an den Arbeitsmarkt geführt werden sollen. Und wenn man merkt, dass es da Probleme gibt, versucht man da auch mehr zu unterstützen, als wenn, ich sag mal, jemand 35 oder 40 ist. Das ist einfach auch noch ein Unterschied und man will dadurch natürlich auch Biografien noch beeinflussen im positiven Sinne. Denn wenn sich etwas verfestigt, das haben mir auch Teilnehmende gesagt, dass sie vor der Maßnahme den Eindruck hatten, wenn sie auf ihr eigenes Leben geguckt haben, also das ist fast ein Zitat oder das ist ein Zitat, dass sie die Struktur verloren haben in ihrem Leben, dass sie im Prinzip in den Tag hineingelebt haben und lange ausgeschlafen haben und so weiter. Dadurch, dass sie um 7 Uhr morgens am Arbeitsplatz sein sollen, haben sie teilweise diese Struktur wieder zurückgewonnen.
Wir greifen jetzt mal vor und gucken nochmal auf die Bilanz. Wir haben es ja auch schon angesprochen. 68, hast du gesagt, waren oder sind in dem Projekt. 25 sind es aktuell. 4 immerhin haben eine Arbeit bekommen seit November. Da kann man ja eigentlich über jeden Einzelnen auch froh und stolz sein, oder?
Ja, natürlich. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Personen dadurch wieder eine Chance haben, in den Arbeitsmarkt hineinzukommen. Da würde ich sogar bei einer Person sagen, das ist doch etwas, was uns allen eventuell hilft. Stellen wir uns mal vor, ein unter 25-Jähriger, eine 20-jährige Person, sage ich mal, ist ihr Leben lang im Bürgergeld. Da sprechen wir von über 40 Jahren. Und das Gegenmodell ist doch, eine Person wird dadurch wieder an den Arbeitsmarkt geführt und ist über 40 Jahre beschäftigt. Also die absolute Win-Win-Situation beschreibe ich gerade. Aber da kann man doch nicht sagen, dass das gesellschaftlich nichts ist. Die Bilanz muss man sich insgesamt aber trotzdem natürlich anschauen, ob das Sinn macht. Und da werden die Meinungen auseinandergehen. Wir haben 68 Teilnehmende gehabt und davon sind 4 in Arbeit gekommen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, sag ich mal. Ich sag jetzt meine Sicht der Dinge. Das ist nicht wahnsinnig viel. Wir haben bei 43 Personen im Prinzip einen Durchläufer gehabt. Das heißt, sie sind wieder raus aus der Maßnahme. Bei diesen 68 Personen hat es 28 Mal eine Überprüfung der Bürgergeldzahlungen gegeben. Das heißt, in diesem Zusammenhang hat es sicher auch Sanktionen gegeben. Und auffällig ist die Zahl, bei 8 Personen ist komplett das Bürgergeld eingestellt worden. Das heißt, hier sind Sachverhalte offengelegt worden, die dazu geführt haben, dass es einen Missbrauch von Bürgergeld gegeben hat. Und dieses Geld ist nicht mehr geflossen. Auch da muss ich jetzt aus meiner Sicht sagen, wenn ich eine Meinung äußere, wenn Leute das System ausnutzen und auf Kosten der Allgemeinheit nicht zur Arbeit gehen und Bürgergeld kassieren. Und das wird auffällig. Da kann ich doch nichts Schlechtes daran finden, dass sie dieses Geld nicht mehr bekommen.
Das sind ja schon harte Konsequenzen auch. Also da gibt es ja Druck auf die jungen Arbeitslosen. In deinem Film ist das aufgedröselt. 10% bekommen sie, wenn sie nicht erscheinen. 30% kann das Bürgergeld gekürzt werden, bei mehrfachen Nichterscheinen. Und eben es gibt die Möglichkeit der Komplettsanktion, das ist zum Beispiel, Knut, bei...
Ja, also ein Punkt, der wohl auch am häufigsten aufgetaucht ist, dass die Wohnsituation nicht so war wie gemeldet. Das heißt also, die Personen sind nicht mehr angetroffen worden, wohnten irgendwo anders. Und in einem Fall gab es auch eine Schilderung, dass sie jemanden entdeckt haben, der woanders gearbeitet hat. Das heißt, das war jemand, der schwarz gearbeitet hat, hat nebenbei Bürgergeld kassiert. Und auch das ist ja etwas, was gesellschaftlich nicht tragbar ist.
Nochmal zur Erinnerung für alle, die das vielleicht nicht so parat haben. Der Regelsatz für das Bürgergeld beträgt im Moment 563 Euro für Alleinstehende. Dann ist es ein Unterschied, ob man in einer Bedarfsgemeinschaft lebt wie Pascal. Da gibt es dann unterschiedliche Berechnungen. Zum 1. Juli wird aus dem Bürgergeld die Grundsicherung. Und dann, Knut, verschärfen sich auch die Sanktionsmöglichkeiten nochmal.
Ja, mit der Einführung der Grundsicherung ab 1. Juli gelten verschärfte Regeln. Auch die Sanktionen verschärfen sich ab dem 1. Juli. Versäumt man zum Beispiel zweimal einen Termin, kann man bereits mit einer Sanktion von 30% rechnen. Und es ist bei der dritten Sanktion möglich, dass man einen Totalverlust der Bezüge erleiden wird. Das heißt also, da sind verschärfte Regeln, die kommen werden. Und wir haben gesehen, im Jahr 2025 gibt es eine Statistik darüber, wie häufig Sanktionen von den Jobcentern verhängt wurden. Und da hat es bereits 25% mehr gegeben als im Vorjahr. Also es hat sich eigentlich schon vor der Umstellung in die Grundsicherung bei den Jobcentern eine Verschärfung der Sanktionen durchgesetzt.
Du bist ja da unterwegs gewesen vor Ort und hast auch mit jungen Leuten gesprochen. Wie gehen die mit diesem Druck um? Das wird ja existenziell.
Ja, das ist natürlich genauso wie die Betrachtung der einzelnen Personen. Das sind ja alles eigene Biografien. Und ich kann aus der Erfahrung, die ich bei der Begleitung des Vollzugsdienstes und des Sozialarbeiters gemacht habe, sagen, es gibt eben alles. Es gibt Leute, die dann sagen, oh ja, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich komme mit, und dann werden die direkt in die Werkstatt gebracht. Also das können sie ihren Fehler sofort auch korrigieren. Diese Möglichkeit gibt es. Es gibt die Leute, die eher ausweichen. Viele sind dann auch mit der Erklärung, sie seien krank, aber hätten noch keinen Krankenschein geholt, anzutreffen gewesen. Und es gibt auch Widerstand. Also es gibt auch Leute, die dann relativ wenig, aber es geht halt bis zu Personen, die aggressiv werden. Da sagt mir dann Sandra Hesse vom Vollzugsdienst, die nehmen wir gar nicht mit, die bleiben dann zu Hause. Wir wollen die weder im Auto haben noch in der Werkstatt. Wenn sich jemand zu so etwas versteigt, dann ist er auch sehr schnell raus aus der Maßnahme.
Du hast im Film auch eine junge Frau, die heißt Luisa, 19 Jahre alt, Mutter, alleinerziehend, die ja schon auch den Eindruck machte, okay, ich brauchte diesen kleinen Anstupser, aber ich will auch was ändern an meinem Leben, ich will da raus.
Ja, Luisa hat mir erzählt, ihre Geschichte, dass sie die Struktur verloren hat, wie wir es vorher auch schon ansatzweise besprochen haben. Also sie ist ein direktes Beispiel dafür. Das, was Luisa mir erzählt hat, war, dass sie eine Ausbildung aus persönlichen Gründen abgebrochen hat. Sie hat relativ jung ein Baby bekommen und kümmert sich auch um das Kleinkind. Und sie erzählte mir, in der Elternzeit sei ihr so ein bisschen die Struktur abhanden gekommen. Sie wäre nicht so früh aus dem Bett gekommen. Sie hat wohl auch eine Unterstützung von ihrer Mutter, die mitgeholfen hat. Und jetzt sagt sie über die Maßnahme, dadurch, dass sie in der Maßnahme ist, hat sie diese Struktur zurückgewonnen. Das heißt, sie hat eben die Verpflichtung auch wahrgenommen, um 7 in der Werkstatt zu sein und versucht das auch einzuhalten. Und damit ist ihr Tagesablauf einfach wieder geregelter geworden. So hat sie mir das auf jeden Fall geschildert. Und sie hat natürlich auch als Perspektive 2 Vorstellungsgespräche. Als wir geredet haben, hatte sie diese 2 Vorstellungsgespräche in Sicht. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Ich habe sie leider telefonisch nicht mehr erreicht. Sie hatte mir ihre Telefonnummer gegeben. Ich habe mehrfach versucht, sie zu kontaktieren. Ich weiß aber nicht, wie die Vorstellungsgespräche ausgegangen sind.
Sie wollte dann eine Ausbildung in der Pflege machen. Ist ja sehr gebraucht und gesucht.
Ja, Pflegehilfskraft, das war ihr Ziel. Und sie hatte da auch eine Probearbeit schon hinter sich. Sie sagt, dass ihr das sehr gut gefallen hat, die Arbeit. Und Vorstellungsgespräche, deuten ja schon auch darauf hin, dass es die Möglichkeit auf Arbeit geben könnte.
Das wäre also hoffentlich auch nochmal ein Fall, dass jemand da auf den Weg gebracht wird. Die Idee zu diesem Projekt hatte der Landrat des Landkreises Nordhausen. Der ist von der SPD, der heißt Matthias Jendricke. Und an dieser Stelle würden wir ihn auch zu Wort kommen lassen, wie er überhaupt auf diese Idee gekommen ist.
Da lief die These durch die Medien, der eine bekannte Wirtschaftswissenschaftler, komme jetzt nicht mehr auf seinen Namen, heute verkündet, die Rentner mögen jetzt bitte alle nochmal so ein Pflichtjahr machen. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, das geht doch gar nicht. Also eine verrücktere These kann man ja nicht raushauen. Und zeitgleich war mir im Verwaltungsrat der Arbeitsagentur mitgeteilt worden, wir haben jetzt wieder einen Höchststand an der Jugendarbeitslosigkeit und insbesondere im Arbeitslosengeld 2 hier im Jobcenter.
Also der SPD-Landrat wollte speziell sich um diese Gruppe kümmern, weil sie eben auch prozentual ihm aufgefallen ist. Also im Jobcenter hat man eine überproportionale Arbeitslosigkeit gerade bei jungen Leuten unter 25 wahrgenommen. Das ist ihm aufgefallen und da wollte er etwas machen. Er hat sich dann zusammengeschlossen mit dem örtlichen Jobcenter und mit dem Trägerverein Horizont. Sie haben dann Personen aus dieser Gruppe eingeladen. Es waren 30 Personen, die kommen sollten. Und an dem Tag des Termins sind dann 8 erschienen. Und das war im Prinzip dann die Überlegung, da müssen wir mehr Nachdruck reinbringen. Und die 2 Besonderheiten sind eben letztendlich bei dem Projekt in Nordhausen. Punkt Nummer 1, das Projekt richtet sich an die unter 25-Jährigen. Und die 2. Besonderheit ist eben, dass dann, wenn jemand nicht kommt, der Vollzugsdienst mit dem Sozialarbeiter die Leute besuchen und fragen, warum sie nicht kommen.
An dem Projekt, Knut, gibt es auch jede Menge Kritik. In den Medien war zum Beispiel von Stigmatisierung der Teilnehmer die Rede, von Zwangsarbeit. Das fand ich persönlich wirklich sehr schwierig in Anbetracht von Millionen Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg. Oder auch bis hin zu Demütigung. Da kann man sich ja auch fragen, was ist bitte ist demütigend daran, wenn Leute zur Arbeit gehen. Und gegen den Landrat Matthias Jendricke, da gab es sogar Morddrohungen. Und du, Knut, hast Helena Steinhaus getroffen vom Verein Sanktionsfrei und die kritisiert den Landrat und bezieht sich dabei auch auf ein Zitat von ihm.
Er hat gesagt, wir züchten eine Generation von Faulenzern. Und man muss sich angucken, über wen der hier spricht. Soweit ich das mitbekommen habe, reden wir da über junge Menschen, die es in ihrem Leben bisher nicht einfach hatten und die auch nicht in einer Situation sind, wo sie von jetzt auf gleich sich ihre Träume erfüllen können, sondern sie müssen vielleicht erst mal rausfinden, was eigentlich ihre Träume sind. Und vielleicht müssen sie erleben, dass jemand sich Zeit für sie nimmt oder ja ihnen eben Möglichkeiten eröffnet. Und was er macht, ist, er geht her und sagt, die sind alle faul, wir müssen jetzt zwingen. Er stellt sich einfach nur hin und sagt, hier kommt der starke Mann und ich zeige euch jetzt mal, dass wir die Jugend hier schon heranzüchten. Und damit bedient er irgendwelche autoritären Fantasien.
Die sagt, damit bedient er irgendwelche autoritären Fantasien. Hat sie da einen Punkt in ihrer Kritik, deiner Meinung nach?
Also Sanktionsfrei ist natürlich ein Verein, der davon ausgeht, dass wir in dem Bereich auch ohne Sanktionen die Personen an den Arbeitsmarkt andocken könnten. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich der richtige Weg wäre, wenn man den allein bestreiten würde. Und ich habe ein Interview auch mit einem Arbeitsmarktexperten geführt, nämlich mit Enzo Weber von dem Institut der Bundesagentur für Arbeit. Und der hat gesagt, Sanktionen haben Wirkungen. Es ist immer eine Gratwanderung. Sanktionen, wenn sie zu weit gehen, kippen leicht ins Negative. Das muss man auch sehen. Aber Sanktionen mobilisieren auch viele Leute. Und Sanktionen haben eben, wenn sie nicht ganz so hart sind, bei vielen Leuten die Wirkung, dass sie motiviert werden, etwas zu machen. Also so einfach zu sagen, wir brauchen gar keine Sanktionen, das glaube ich, ist nicht förderlich und wird dem Thema insgesamt auch nicht wirklich gerecht. dass Frau Steinhaus dies aus ihrer eigenen Geschichte auch, sie hat das selber erlebt, eine andere Position vertritt, das kann ich ja nachvollziehen. Ich kann das ja verstehen, wie sie argumentiert. Aber es als Allheilmittel zu sehen, ich würde es eher so betrachten, dass der Landkreis versucht, jungen Leuten eine Chance zu geben. Und da merkt man aber, wie polarisiert dieses Thema behandelt wird. Auf der einen Seite sagen die Leute, Zwangsarbeit, der Landrat kriegt auch noch Morddrohungen, was ja völlig unmöglich ist und überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, dass man nicht mehr argumentieren kann. Aber wenn man in die Argumentation reinschaut, auf der einen Seite Zwangsarbeit und auf der anderen Seite, wir können das auch mit Nullsanktionen machen, das ganze System, da merkt man, wie polarisiert dieses Thema behandelt wird.
Super spannend fand ich, Knut, dass ja solche Projekte offenbar durchaus Sinn machen können, denn ähnliches Projekt, wir hatten es ganz am Anfang schon mal gesagt, aber doch ganz anders gab es, auch in Thüringen, in Greiz, mit einer anderen Klientel, mit Migrantinnen und Migranten. Die haben ja auch noch mal ganz andere Beschäftigungshindernisse. Oft hat das was mit Sprache zu tun, mit Anerkennung von Berufsabschlüssen und so weiter. Und da hat der Landrat im September 2024 eine Arbeitspflicht eingeführt für Asylbewerber. Du hast dir das Projekt auch angeschaut und hast auch jemanden getroffen, der dadurch Arbeit gefunden hat.
Genau. Also Sosik Abdullah ist jetzt 36 Jahre. Er ist vor 8 Jahren nach Deutschland gekommen und ist dann 6 Jahre in einem Asylverfahren gesteckt. Das heißt, er hatte keine Möglichkeit zu arbeiten. Das war für ihn eine Qual. Und er hat das als ein riesige Chance gesehen, als er in die Maßnahme gekommen ist. Auch weil er seinen 4 Kindern zeigen wollte, die haben ihn immer gefragt, Papa, was arbeitest du eigentlich? Und da musste er immer erzählen, was er im Irak gearbeitet hat, weil er in Deutschland noch nie Arbeit gefunden hat und nicht arbeiten konnte. Wir haben Sosik Abdullah in einer Schicht begleiten dürfen. Der arbeitet im Kreiskrankenhaus in Greiz. Er macht Transporte von Patienten. Er bringt Blut ins Labor. Er hat einen festen Arbeitsplatz dadurch bekommen, dass er in dieser Maßnahme war. Nach 6 Monaten haben die ihm einen Vertrag angeboten und er ist seitdem dort beschäftigt, schon seit über einem Jahr. Er war damals natürlich vor der Maßnahme mit seinen 4 Kindern und seiner Frau von uns unterstützt worden finanziell. Diese Unterstützung ist fast komplett dadurch weggefallen, dass Sosik Abdullah inzwischen arbeitet. Es gibt nur noch wenige 100 € Wohngeld für die Familie und ansonsten steht er auf eigenen Füßen. Und das ist, finde ich, eine Erfolgsgeschichte, auf jeden Fall für ihn eine Erfolgsgeschichte. Er hat 4 Kinder und eine Frau und muss nicht zum Amt gehen, um sich Geld zu holen.
Jetzt bin ich nach dem Feierabend, ich bin glücklich. Ich weiß, habe ich gearbeitet, aber diese Zeit habe ich nicht gearbeitet, diese 6 Jahre. Ich habe nicht gearbeitet, trotzdem bin ich kaputt war. Immer traurig, man weiß nicht, wann muss schlafen, wann muss aufstehen, was hat Plan. Ich habe jetzt alles meinen Plan. Ich weiß, was ich muss machen.
Sie stehen auf eigenen Füßen.
Ja, na klar. Für mich, das ist ein schlechtes Gefühl vor dem Auszahlung. Jeden Monat muss ich das in die Ausländerbehörde dort stehen, 2 Stunden in die Schlange. Ich mag nicht. Ich bin jung und ich bin gesund. Ich möchte das arbeiten.
Insgesamt, wie ist die Bilanz von diesem Projekt da in Greiz?
Das kann ich ganz, ganz genau sagen. Insgesamt waren in der Maßnahme 132 Personen. 64 haben eine feste Anstellung, also sozialversicherungspflichtige Verträge bekommen. Und insofern ist fast die Hälfte, das sind 48%, fast die Hälfte ist in feste Arbeit gekommen.
Das ist eine etwas andere Bilanz, um es mal vorsichtig zu sagen, als bei dem Projekt in Nordhausen. Da hatten wir ja gesagt, 68 waren, sind in dem Projekt im Moment 25. 4 haben eine feste Anstellung bekommen und 8 sind die Leistungen komplett gestrichen worden. Der Landrat sieht sich an dieser Stelle bestätigt in seiner Annahme, dass diese sogenannten Totalverweigerer viel mehr sind.
Das ist das, was gepredigt wird. So 1% Verweigerer, Trickser. Jetzt sehen wir im Prinzip 10%, die mit falschen Angaben unterwegs waren. Also meistens stimmte ja der Wohnsitz nicht. Da haben wir sie nicht erreichen können, weil sie ganz woanders wohnten. Mitunter gar nicht mehr im Landkreis waren und einfach das Bürgergeld kassieren, leben in einer anderen Lebensgemeinschaft. Und das ist auch eine Realität, wo ich sage, der müssen wir uns stellen. Und deswegen brauchen wir auch diesen Nachdruck. Der Sozialstaat lebt von der Akzeptanz. Und ich halte den Sozialstaat für die Bedürftigen sehr wichtig, aber nicht für die, die uns austricksen wollen. Und es sind halt leider mehr, als wir es vorher so gespiegelt bekommen.
Also der sagt, es ist eine Realität, da müssen wir uns stellen und sagt auch, deswegen brauchen wir diesen Nachdruck. Hat er da einen Punkt, Knut?
Was die Bilanz gezeigt hat, ist ja, dass 8 Personen komplett ihre Leistung verloren haben. Und das hat ja einen Grund gehabt. Dahinter stehen Tricksereien mit der Wohnung. Dahinter steht Schwarzarbeit. Das heißt, das sind Leute, die nicht berechtigt sind, Bürgergeld zu beziehen. Und das ist 8-mal aufgeflogen. Und das ist natürlich eine Bilanz, die zeigt, dass wir auf dem Gebiet eventuell ein Dunkelfeld haben, von dem wir gar nichts wissen. Wir gehen davon aus, dass die wirklich Betrügereien auf dem Gebiet entweder im Promillebereich stattfinden oder bei 1-2% liegen. Das sind die gemeinhin bekannten und veröffentlichten Daten in diesem Bereich. Was das Nordhauser Projekt aber jetzt aufscheinen lässt, ist ja, dass auf diesem Gebiet viel mehr passiert. Und wenn es ein Vielfaches ist von dem, das uns bekannt ist, dann ist die Maßnahme natürlich auch in dem Sinne interessant, dass wir hier ein Dunkelfeld anscheinend erhellt bekommen, was wir sonst nicht gesehen hätten.
Ist es nicht auch so, Knut, dass der Landkreis damit auch Geld spart?
Ja, natürlich sparen wir Geld, weil wenn es einen Entzug der Leistung gibt und zwar komplett, ja, also ich schätze mal, dass das im 5-stelligen Bereich bereits in der Zeit ein Betrag gewesen ist, den wir eingespart haben oder den Nordhausen, der Landkreis, eingespart hat, bereits in dem Zeitraum, wo das aufgedeckt wurde, also die letzten 5 Monate.
Ich glaube, was man trotzdem nochmal sagen muss, wenn man jetzt diese 1-2% vergleicht und sagt, das sind das 10 oder 12% von diesen sogenannten Totalverweigerern, dass wir hier ja schon auf eine sehr spezielle Gruppe von Bürgergeldempfängern schauen, nämlich auf die ganz Jungen.
Das ist richtig. Wir haben es hier nicht mit einer repräsentativen Zahl zu tun. Dafür ist ja die Grundgesamtheit der Person und der Teilnehmenden viel zu gering. Und dann haben wir auch eine spezielle Gruppe, in der es eben zu solchen Sachverhalten öfter kommen kann, als es im Durchschnitt kommen kann. Aber trotzdem ist es ja interessant, dass es ein Vielfaches dessen ist, was wir annehmen, dass in diesem Bereich passiert. Und das können wir natürlich gesellschaftlich nicht ignorieren.
Weißt du denn, Knut, wer da hinschaut nach Nordhausen? Ist das ein Beispiel, wofür sich auch andere interessieren?
Ja, also wir haben ja selber erlebt, dass aus dem Bundesland Sachsen-Anhalt der Ministerpräsident zu dem Projekt gekommen ist und sich direkt vor Ort informiert hat. Erstens bei denen, die das Projekt tragen, die es durchführen, und von dem Landrat selber haben sie sich informieren lassen, wie das Projekt gelaufen ist, und natürlich mit der Absicht, ob man das nicht auch in Sachsen-Anhalt durchführen könnte. Also Sven Schulze war da als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Der hat sich auch die Werkstatt angeguckt, hat sich dort quasi informieren lassen von den Sozialarbeitern, wie das genau abläuft, damit er mit diesem Wissen in sein Bundesland zurückgehen kann. Und das hat er mir im Interview gesagt. Er will jetzt checken, inwieweit das übertragbar ist. Es gibt auch aus anderen Bundesländern Interesse daran, inwieweit man bestimmte Gruppen an den Arbeitsmarkt führen kann. Es gibt eine Äußerung aus der CDU-Fraktion in Sachsen, dass man sich das vorstellen könnte, und zwar für alle Bürgergeldempfänger.
Knut Fetten, vielen Dank für den Film, die Recherche und das Gespräch.
Ja, gerne.
Ja, und das war's von MDR Investigativ hinter der Recherche. Allen, die zugehört haben, ein herzliches Dankeschön. Den Film von Knut Vetten kann man sehen als MDR Exactly in der ARD Mediathek unter dem Titel Jobcenter greift durch, Arbeitspflicht für Arbeitslose. Den Link finden Sie ebenso in den Shownotes wie Informationen zu unserem Podcast und den Podcast-Tipp, den ich diesmal für Sie habe. Im Podcast Fragen an den Autor geht es jeden Sonntag in ARD Sounds um spannende Sachbücher. In der aktuellen Folge ist der Hirnforscher Manfred Spitzer zu Gast, der über sein neues Buch Plastik im Kopf spricht. Im Buch geht es darum, was kleinste Plastikartikel, die wir aus der Umwelt aufnehmen, in unserem Hirn anrichten können und wie uns das beeinflusst. Wie immer gibt es genügend Zeit, um wirklich in das Thema einzutauchen. Fragen an den Autor, immer sonntags in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen MDR Investigativ hinter der Recherche gefällt, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. So verpassen Sie keine der Folgen, die immer montags alle 14 Tage in ARD Sounds erscheinen und da, wo Sie uns gerade hören. Außerdem freuen wir uns sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare. Zum Beispiel auf Spotify oder in unserer MDR Investigativ Community auf YouTube. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.